Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer. Dürfen Sex and the City, Harry Potter oder Game of Thrones demnächst in Russland nicht mehr im Kino laufen, weil sie die traditionellen geistig-moralischen Werte Russlands diskreditieren? Ein Gesetz mit diesem Wortlaut wurde von der russischen Staatsduma verabschiedet. Dazu gleich mehr. Midlife Crisis, das ist doch so ein Männerding, oder? Ganz und gar nicht. In unserer Gesprächsreihe Vorwärts, Rückwärts klären wir das und warum der Begriff eigentlich feministische Ursprünge hat. Zuerst aber nach Salzburg, zu Mozart, zum ganz jungen Mozart. Die erste Italienreise, die der mit seinem Vater unternahm, brachte ihm einen Kompositionsauftrag für eine Oper ein, da war er gerade mal 14. Die Vorlage für Mithridate stammt vom französischen Schriftsteller Jean Racine. Uraufgeführt wurde die Mozart-Oper dann in Mailand erfolgreich, sehr erfolgreich. Danach war sie aber 200 Jahre lang vergessen. Das frühe Werk ist die erste Opera Seria von Mozart, also ein Stück, das von langen Da Capo-Arien lebt. Und bei den Salzburger Festspielen wurde Mithridate gestern als halbszenische Aufführung im Haus für Mozart gegeben. Und bei dem Begriff halbszenisch denkt man, Jörn Florian Fuchs, an Sparzwänge oder Raumzwänge, aber nicht an Salzburg. Sie beobachten die Festspiele für uns. Was steckt denn da hinter diesem Konzept?
Also es gibt in diesem Jahr zwei Mozart-Opern, auch noch Saide, das kommt noch, das in einer halbszenischen Fassung hier gegeben wird. Man möchte natürlich immer relativ viel an Opernrepertoire hier bringen in Salzburg, vor allen Dingen Mozart, und das jetzt in einer teuren, aufwendigen Produktion zu machen. Da fehlt es auch diesen doch nicht so ganz armen Festspielen vielleicht einfach an Geld. Denkt man vielleicht auch, wenn man hört Mithridate, halbszenisch, aber das Ergebnis, muss ich sagen, war dann doch bestechend und eigentlich spannender als so manche voll inszenierte Aufführung. Die Regisseurin Birgit Keitner-Wönig hat zunächst mal gearbeitet mit einem einfachen Bühnenbild, einem Salon mit einem goldenen Thron für den König Mithridate im Hintergrund. Das Orchester ist auf der Bühne und es gibt Übertitel, aber die Übertitel sind nicht nur einfach der Text, sondern das sind kleine Zeichnungen. Das ist fast sowas wie Live-Painting, was man sieht. Mhm. Es ist eine Handlungszusammenfassung, es sind Kommentare zum Bühnengeschehen, das ist sehr witzig gemacht und jetzt nenne ich einmal dieses blöde Wort, es holt einen tatsächlich ab, auch wenn man das Stück nicht kennt, und funktioniert glänzend. Also die Verständlichkeit ist toll.
Man sieht ja offensichtlich auch was.
Ja, tolle Personenführung. Irrsinnige Interaktion der Figuren. Also da merkt man, dass das in dem Sinne eine vollgültige Aufführung ist, weil eben die Personenführung einfach exzellent ist. Und was besonders schön ist und für mich auch in der Form Neuland war, der Dirigent Adam Fischer, er wird mehrfach integriert an diesem Abend. Der König hat einen Wutanfall und geht zum Dirigenten und der bekommt plötzlich Panik und wirkt wie ein kleiner Bubi, der in der Ecke steht und erstmal wartet, bis der böse König wieder weg ist, damit er weiter dirigieren kann.
So, und jetzt müssen wir aber zunächst die Geschichte erzählen, ne? Und die geht so. Zwei Brüder lieben dieselbe Frau, die griechische Prinzessin Aspasia, die allerdings mit deren Vater Mithridate verlobt ist. Er ist der König, haben sie schon gesagt, und ein Feldherr. Und er hat sie in die Obhut seiner Söhne gegeben, auch um deren sozusagen Treue zu testen. Wie ist das Ganze denn jetzt inszenatorisch, haben sie schon beschrieben, und auch sängerisch gelaufen?
Ja, wie gesagt, inszenatorisch dann durchaus auch als ein Kammerspiel und diese kleinen Szenen. Farnace ist ja der böse Bruder in Anführungszeichen von Sifare, das ist der Gute, also die beiden, das Brüderpaar, das da verliebt ist. Und Farnace ist auf der Seite der Römer, gegen die wiederum der Vater kämpft. Also ein Familien- und Liebesdrama in einem. Das wird musikalisch überwiegend wirklich sehr, sehr gut hier interpretiert. Wir hören jetzt Pene Party als Mithridate. Der Pene Pati ist wirklich ein Star, auch gerade im Mozart-Fach. Vielleicht hat man trotzdem sogar ein bisschen rausgehört, es ist immer ein kleines bisschen Trickserei dabei. Gerade in den Höhen ist das nicht ganz technisch so sauber, aber er hat eine wahnsinnige Präsenz, vokal und auch szenisch. Und das im positiven Sinne jetzt überspielt so ein paar Schwächen. Dann haben wir mit Farnace Paul-Antoine Benaud-Dijon, der das sehr gut macht. Und Elsa Dreisig singt Sifaris, eine Hosenrolle, singt also diesen, in Anführungszeichen, guten Sohn. Dreisig, die das ein bisschen grob macht, ist auch ein Superstar wirklich, aber da merkt man, dass die Stimme...
Französisch-dänische Sopranistin.
Ja, genau, aber sie wird immer schärfer, die Stimme so ein bisschen. Also das ist durchaus ein bisschen anstrengend, ist nicht so ganz meins, muss ich sagen. Das Publikum nimmt sie sehr mit, weil sie auch toll spielt. Und wir haben ja Adam Fischer schon erwähnt, am Pult des Mozarteum-Orchesters. Der macht es wirklich absolut brillant. Der geht auch, was die Schlagtechnik betrifft, eigentlich szenisch da richtig mit. Also man kann auch, wenn man nur schaut, wie er die Einsätze gibt, hat man dann auch ein szenisches Erlebnis. Es war ein großer, großer Jubel des Publikums und ein ebenso kulinarischer wie intelligent gemachter und berührender Abend, fand ich gestern.
Herzlichen Dank, Jörn-Florian Fuchs, für die Eindrücke aus Mithridate, eine halbszenische Produktion in Salzburg im Haus für Mozart. Schon vor vielen Jahren hat die Ukraine pro-russische Filme verboten. Und zwar alle, unabhängig von ihrer Herkunft. Eine positive Darstellung von Russen oder russischer Staatsorgane wurde bestraft. Das Gesetz, das kulturpolitisch sehr umstritten war, hat der damalige Präsident Petro Poroschenko unterzeichnet. Russland wurde darin gar nicht namentlich genannt. Es war von Okkupant oder Aggressor die Rede. Aber natürlich war das Gesetz eine Reaktion auf den Krieg in der Ostukraine und die Annexion der Krim durch Russland. Nationalismus aus Notwehr, könnte man sagen. In Russland selbst pflegt man eine nationalistische Kulturpolitik schon länger, in den letzten Jahren aber verstärkt entlang eines neuen Geschichtsverständnisses, das die alte Größe Russlands in den Mittelpunkt stellt und in der neuen Verherrlichung Stalins vermutlich noch nicht ihren schlimmsten Ausdruck gefunden hat. Vor kurzem hat die russische Staatsduma ein neues Gesetz verabschiedet, das jetzt alle Filme verbietet, die die traditionellen Werte Russlands diskreditieren. Es betrifft westliche Filmproduktionen, Plattformbetreiber, soziale Medien und alle Filmportale. Leider ist das Gesetz schwammig, weshalb wir nicht klären können, ob Harry Potter noch laufen könnte. Sex in the City aber geht wohl nicht durch. Frank Eichmann hat die Hintergründe.
Fast unbemerkt unterschrieb Präsident Putin am vergangenen Donnerstag das Föderalgesetz Nummer 324. 6 Seiten, die sich in einem Satz zusammenfassen lassen. Filme, die die traditionellen russischen Werte diskreditieren, dürfen dem russischen Publikum nicht mehr gezeigt werden. Aber was sind diese traditionellen Werte? Würde, Menschenrechte und Freiheiten, Patriotismus, hohe moralische Ideale, starke Familie, kreative Arbeit, der Vorrang des Geistigen vor dem Materiellen, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit, Kollektivismus, gegenseitige Hilfe, historisches Gedächtnis und die Kontinuität der Generationen. Das legte Präsident Putin im November 22 in einem Erlass fest, aus dem der Duma-Abgeordnete Sergei Bojarski zitierte, Verfechter der künftigen Filmverbote. Worauf die basieren? Auch das erzählte Bojarski im Radiointerview mit der Komsomolskaja Pravda und musste nur umblättern im putinschen Erlass zu den traditionellen Werten zum Abschnitt destruktive Dinge. Die Förderung von Egoismus, Freizügigkeit, Unmoral, die Ablehnung der Ideale von Patriotismus, der natürlichen Lebensführung, dem Wert der starken Familie, der Ehe, kinderreicher Familien, Russlands positiven Beitrag zur Weltgeschichte und Kultur und so weiter. Ich denke, dass Experten auf der Grundlage dieses umfangreichen Dokuments zu dem Schluss kommen können, dass ein Film beispielsweise Egoismus, destruktives Verhalten und Drogenkonsum fördert. Hüterin des sauberen Filmwerkes wird das russische Kulturministerium sein oder andersherum, den als anstößig eingestuften Filmen die Lizenz entziehen. Praktisch wird die Medienaufsichts- oder Zensurbehörde Roskomnadzor Kino- oder Plattformbetreiber auffordern, den beanstandeten Film innerhalb von 24 Stunden zu entfernen. Da kann die Filmkritikerin Jekaterina Barabasch nur den Kopf schütteln. Denn wie genau sieht diese Diskreditierung traditioneller Werte denn aus, fragte sie im Internetmedium Dosch. Das ist eine so schwammige Formulierung, dass sie auf alles angewendet werden kann. Beginnend bei Tarkowskis Filmen, nehmen wir mal unsere, und das endet bei fast allem aus Hollywood. Deshalb bietet die vage Formulierung natürlich enormen Spielraum. Aber ich denke, dass dies nur sehr wenige Menschen betreffen wird, denn wer Filme schauen will, der nutzt Auswege wie VPN, lädt Torrents herunter oder schaut online. Offiziell laufen heute in russischen Kinos zu 80% inländische Produktionen. Allerdings waren die Kinos im ersten Quartal, neuere Zahlen gibt es noch nicht, fast so leer wie im verheerend schlechten Kinojahr 22. Wenig Marketing, keine großen Premieren, wegen der höheren Ticketpreise gingen immerhin die Einspielergebnisse weniger stark zurück als die Zuschauerzahlen. Aber wie wird sich das ohnehin sanktionsbelastete Angebot von Kino- und russischen Streaming-Anbietern in Zukunft mit dem Gesetz verändern? Wie hart wird die Zensur tatsächlich durchgreifen? Filmkritikerin Jekaterina Barabasch: Ich halte diese Maßnahme grundsätzlich für ziemlich sinnlos, da die Zensur schon sehr verbreitet ist. Aber erstens wird mit dem Gesetz Handeln vorgetäuscht. Der zweite, noch wichtigere Grund: Es ist eine Art leiser Terror, nennen wir es so, damit die Menschen wissen, dass sie überwacht werden, dass sie beobachtet werden, dass jede Missachtung dieser spirituellen und moralischen Werte verfolgt wird. Ganz anders die Sicht von Sergej Bojarski, dem Duma-Abgeordneten, der das Vorhaben prima findet. Gutes Kino wird darunter nicht leiden und schlechtes haben wir genug. Dieses sogenannte schlechte Kino hat nur eine kurze Schonfrist. Praktisch durchgesetzt wird das russische Filmzensurgesetz ab 1. März 2026.
Frank Eichmann über das neue Gesetz zur Verteidigung traditioneller russischer Werte im Film. Es muss doch noch was anderes geben im Leben. Es sollte doch noch irgendwie weitergehen. Diesen Gedanken haben viele Menschen in der Lebensmitte, wenn die Kinder groß sind und die Zeit als endlich begriffen wird. Bei Männern gibt es auch ein Wort dafür, Midlife Crisis. Heute vielleicht eher ironisch gebraucht, war es vor 30 Jahren das Schlagwort, wenn Geschichten erzählt wurden über die Männer, die Frauen und Kinder verlassen hatten, weil sie sich nochmal neu erfinden wollten. Häufig gehörte eine deutlich jüngere Frau zu dieser Neuerfindung. Klar, das Bild vom Mann, der mit einer halb so alten Blondine im Sportwagen um die Ecke kommt, ist ein Klischee, das ungefähr genauso alt ist wie das Wort Midlife Crisis selbst. Dieses Wort, und darum soll es heute gehen, hat ursprünglich eine Frau geprägt, bevor männliche Psychologen es gekapert und konservativ umgedeutet haben.
Vorwärts oder rückwärts? Wohin bewegen wir uns?
In unserer Reihe gibt es heute nichts weniger als einen Wissenschaftskrimi. So würde ich bezeichnen, was die Wissenschaftshistorikerin Susanne Schmidt, Professorin an der Universität in Basel, erzählt hat. Ist es das, ein Wissenschaftskrimi, habe ich sie gefragt?
Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Die Geschichte von der Midlife Crisis, der Erfindung des Konzepts, der Popularität des Konzepts und dann auch der Umdefinition des Konzepts ist auf jeden Fall eine Geschichte, in der es um ein ziemliches Hin und Her geht und wo man, also ich als Historikerin, dann auch viel Freude beim Aufdecken der verschiedenen Stränge und Interessen dieser Geschichte gehabt habe. Insofern würde ich d'accord gehen, dass es ein Krimi ist.
Dann erzählen Sie mal von diesem Hin und Her.
Ja, also das Konzept der Midlife Crisis wurde populär, interessanterweise und überraschenderweise vielleicht auch in den 70er Jahren zunächst als ein feministisches Konzept. Das kam im Kontext der Frauenbewegung auf, wurde geprägt von einer New Yorker Journalistin, Gail Sheehy, die beschrieb eine Veränderung im Alter von ungefähr 35 bis 45 Jahren und fand, dass die ungefähr 120 Frauen und Männer, mit denen sie sprach, in dieser Zeit alle recht unzufrieden mit ihrem Leben seien und führte das darauf zurück, dass traditionelle Geschlechterrollen einfach an einem bestimmten Punkt im Leben als zu einengend empfunden würden. Mhm. Die Frauen dann also unzufrieden mit der Hausfrauenrolle, mit der Rolle als Mutter und Ehefrau und wollten Karriere machen. Und die Männer waren umgekehrt in der Erzählung Gail Sheehys unzufrieden mit ihrem Dasein als bloßer Alleinverdiener und mit der Karriere und der Arbeitswelt und fanden, dass sie da irgendwie nicht das Glück und die Selbstverwirklichung finden würden, die sich erhofft hatten.
Und wie ging es dann weiter? Sie beschreiben ja den Kampf zwischen konservativen Psychologen und der feministischen Wissenschaft um den Begriff Midlife Crisis mit vielen Quellen und Belegen.
Ja, dieses Konzept von Gail Sheehy in ihrem Buch Passages beschrieben, auf Deutsch ist das erschienen unter dem Titel In der Mitte des Lebens, wurde unglaublich berühmt und populär. Passages war ein Bestseller in den USA für viele Jahre und wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt. Und ganz bald haben den auch Psychologen und Psychiater, alles Männer, für sich entdeckt und aus wissenschaftlicher Sicht beschrieben und sich dabei aber auch angeeignet und ganz stark verändert. Und plötzlich war das aus dieser psychologischen, akademischen Perspektive gar kein feministischer Begriff mehr, sondern einer, der nur noch Männer betraf und nur noch Männer was anging. Es gab auch recht bald dann innerhalb der Psychologie eine dezidiert feministische Kritik daran, die von Psychologinnen wie Carol Gilligan zum Beispiel vorgebracht wurde. Und die haben gesagt, nein, das ist dieses männliche Playboy-Midlife-Crisis, das ist kein Zeichen von Reife, das ist kein Zeichen von Persönlichkeitsentwicklung, sondern ganz im Gegenteil ein Zeichen der Unreife und ein Zeichen der Unfähigkeit, sich an gesellschaftliche Veränderungen etwa anzupassen. Das heißt, es gab recht bald auch wiederum Kritik daran. Das ist also so ein Hin und Her, in dem der Begriff der Midlife-Crisis immer ganz stark umkämpft war.
Nun wissen wir ja tatsächlich sehr gut inzwischen, dass alle diese Begriffe vor allem eben gesellschaftliche Vorstellungen und Rollenmodelle abbilden. Das haben Sie ja schon angedeutet. Und die Feministinnen der 80er Jahre haben ja genau aufgezeigt, wie diese Konzepte Frauen diskriminieren, auch in der Medizin oder in der Wissenschaft, die beide zum Beispiel extrem lange dem Konzept eines männlichen Körpers als Modell ja anhingen. Diese Wissenschaftsgeschichte, sagen Sie jetzt, ist teilweise noch ungeschrieben und Gail Sheehys Name gehört da unbedingt rein?
Ja, ganz sicher. Ich glaube, das ist das Spannende an dieser Geschichte, dass man eben die Wissenschaftsgeschichte nicht nur schreiben kann in diesem Fall und auch in vielen anderen Fällen als eine Geschichte des im strengen Sinne akademischen Denkens, das, was in Experimenten, in Reagenzgläsern oder in Umfragen passiert, sondern das ist eine Geschichte, die auch ganz stark eine Geschichte des öffentlichen Raums ist und eine Geschichte der Auseinandersetzung mit Konzepten, gerade auch an der Grenze von, wie in diesem Fall zum Beispiel, Journalismus und Wissenschaft. Wir haben hier halt den interessanten Fall eines Konzepts, das tatsächlich ja von der Bestsellerliste in den wissenschaftlichen Bereich wandert. Es ist also keine Wissenschaftspopularisierung, sondern man sieht vielmehr die Akademiker und die Wissenschaftler, die journalistischen Texte lesen und den Bestseller lesen und darauf dann reagieren. Und das, finde ich, ist ein sehr spannender Aspekt auch an der Geschichte der Midlife Crisis.
Wir hatten die Frauenbewegung, wir haben heute einen ganz anderen Begriff von Gesellschaft und Geschlechterverhältnissen mit einem potenziell ganz anderen Männerbild. Warum macht uns aber trotzdem die vermeintliche Mitte des Lebens so zu schaffen? Ist es die Angst, dass es irgendwann kein Vorwärts tatsächlich mehr gibt?
Ja, ich glaube, da ist die wichtige Frage vielleicht auch doch dann die danach, wen betrifft diese Midlife-Crisis eigentlich? Also in den 90er Jahren gibt es dann groß angelegte Studien, in denen sich herausstellt, Midlife-Crisis, wenn man die Leute selbst befragt oder wenn man Lebensläufe untersucht, das ist ein Phänomen, das betrifft weniger als 10% der Bevölkerung, zumindest in den USA. Und diese Frage danach, gibt es kein Vorwärts mehr, steht mein Leben still, ist sicherlich auch zu verstehen als eine Reaktion auf eine empfundene Stabilität im Leben. Und diese Stabilität, die kann sich vielleicht auch nicht jeder leisten oder die empfindet vielleicht nicht jeder. Ich sag mal so, wer irgendwie einen kleinen Job hat und vielleicht ist der noch befristet, wird den nicht hinwerfen und wird sich auch kein Penthouse kaufen.
Ich möchte noch mal ein ganz anderes Beispiel einführen. Wir erleben ja seit ein paar Jahren zum Beispiel eine völlige Umdeutung des Begriffs der Menopause. Also die Wechseljahre der Frau werden von einem krankmachenden Störfaktor zu einer Quelle von Gelassenheit, Selbstwahrnehmung und Selbstfürsorge. Ich persönlich würde das als Fortschritt empfinden, als eine Entwicklung in die richtige Richtung. Sie auch?
Ja, ich sehe das unbedingt als Teil dieser Geschichte einer im weitesten Sinne feministischen Aneignung der Lebensmitte oder des Moments, wo sich in der Mitte des Lebens nochmal was verändert. Also wenn man ein bisschen zurückgeht vor die 70er Jahre, findet man solche Narrative in feministischen Kontexten auch schon. Feministische Narrative, in denen es dann darum geht, eben einen Neubeginn in der Karriere zu wagen oder politisch aktiv zu werden in der Lebensmitte. Und diese Zeit des Aufbruchs wird als was genuin Weibliches ganz positiv besetzt. Und ich denke, das ist das, was man in den aktuellen Menopause-Narrativen auch sieht. So eine Ermächtigung, Selbstermächtigung und Aneignung auch des Alterns als einer positiven Entwicklung und nicht als einer Zeit des Niedergangs, wie das ja sonst in den ja traditionellen misogynen Narrativen über Frauen in der Regel erzählt wird.
Rückwärts in die Wissenschaftsgeschichte geschaut hat die Wissenschaftshistorikerin Susanne Schmidt. Mit ihr habe ich über das eigentlich feministische Konzept der Midlife Crisis gesprochen. Und jetzt fehlen hier noch die Kulturmeldungen, heute mit Jörg Biesler.
Es geht zunächst um eine Auszeichnung. Sie war von 2013 bis 2021 Kulturstaatsministerin, zuvor Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Kultur und Medien. Monika Grütters bekommt den Kulturpolitikpreis 2025 des Deutschen Kulturrats. Sie habe, so schreibt der Kulturrat heute, in ihrer Amtszeit kulturpolitische Themen deutlich höher und sichtbarer gemacht, einen sozialethischen Kompass in die Kulturpolitik gebracht und sich unerschrocken für die Belange von Künstlerinnen und Künstlern eingesetzt. Nun könnte man fragen, warum sollte eine Kulturstaatsministerin auch erschrocken sein, wenn sie arbeitet? Gleichwohl wird man Monika Grütters attestieren können, und so ist das wohl gemeint, dass sie sich besonders während der Corona-Zeit für die Kultur und deren Finanzierung nachhaltig eingesetzt hat. In ihrer Amtszeit stieg der Kulturetat des Bundes kontinuierlich, und dort hinein fiel auch die Gründung des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste, das sich mit Raubkunst beschäftigt. Überreicht wird der Preis am 14. September. In Berlin ist Sarah Wedel-Wilson Kultursenatorin, nachdem ihr Vorgänger Joe Cialo im Zusammenhang mit erheblichen Kürzungen im Kulturetat zurückgetreten war. Die Sparvorgaben, die muss nun Wedel-Wilson umsetzen und hat heute zumindest eine gute Nachricht. Es wird keine Theaterschließungen geben, sagte sie heute der Berliner Zeitung. Vor allem die großen Häuser mit hohem Personalbestand verfügten noch über Rücklagen. Die werden sie jetzt wohl brauchen. Zu Minderausgaben soll wohl auch führen, dass die als Eigenbetriebe geführten Berliner Theater, die Volksbühne, das Deutsche und das Maxim-Gorki-Theater, künftig stärker kontrolliert werden. Ihnen fehle bislang die Kontrolle etwa eines Stiftungs- oder Aufsichtsrates und damit die Expertise von außen, sagte Wedel-Wilson. Nach Protesten des eigenen Ensembles hat das Londoner Royal Opera House ein geplantes Gastspiel in Tel Aviv abgesagt. Im kommenden Jahr hätte eine Produktion von Giacomo Puccinis Tosca auch an der Israeli Opera gezeigt werden sollen. Die Unterzeichner eines offenen Briefes an die Leitung des Hauses hatten kritisiert, dass dies keine neutrale Zusammenarbeit sei, sondern eine klare, materielle und symbolische Unterstützung einer Regierung, die in Verbrechen gegen die Menschlichkeit verwickelt sei. Museen in den Vereinigten Staaten können sich über eine Schenkung im Wert von geschätzten 500 Millionen Dollar freuen. 63 Werke der klassischen Moderne sind es, die die Henry and Rose Perlman Foundation, dem Brooklyn Museum und dem Museum of Modern Art in New York und dem Los Angeles County Museum of Art schenkt. Bedeutendste Werke der Schenkung dürften Vincent van Goghs Postkutsche von Tarascon und Paul Cézannes Montagne Sainte-Victoire sein. Daneben zählen Arbeiten von Paul Gauguin, Edgar Degas, Edouard Manet und Amedeo Modigliani dazu. Diese Werke werden alle echt sein, aber ein Stuttgarter Auktionshaus hat gerade zwei gefälschte Druckgrafiken von Pablo Picasso verkauft. Zwei weitere Fälschungen konnten sichergestellt werden. In Umlauf gebracht haben soll sie ein Mann mit italienischer Staatsangehörigkeit, und zwar über Jahre. Stets Grafiken aus der Suite Wollard von Picasso. Inzwischen wurde eines der verkauften Werke bei einer Kunsthandlung in Worms beschlagnahmt. Insgesamt wurden laut Landeskriminalamt bislang schon 7 gefälschte Grafiken sichergestellt, die dem Beschuldigten und seinem Umfeld zugeordnet werden. Wir könnten an dieser Stelle auch wieder auf Donald Trump eingehen, der die während der Black Lives Matter-Proteste gestürzte Statue eines Südstaaten-Generals wieder aufrichten lässt. Das machen wir aber nicht.
Danke, Jörg Biesler. Und das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und die Information am Abend und darin unter anderem die Lage im Gazastreifen oder 75 Jahre Charta der deutschen Heimatvertriebenen. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich wünsche einen guten Abend.